Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Alte Shirts und neues Selbstvertrauen. Gewinnt Alexander Zverev endlich ein Grand-Slam-Turnier?
Joshua Kimmich hat mit den Bayern noch viel vor.
Die Paralympics werden eröffnet. Wer könnte denn die ersten deutschen Medaillen holen?
Volleyball-EM. So gut sind die deutschen Frauen drauf.
Das sind sie, unsere Themen am heutigen Dienstag. Stand jetzt 7.07 Uhr. Da sind die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu natürlich wie immer Top und Flop. Ein Highlight des heutigen Tages in der Sportgeschichte haben wir auch noch für euch. Die Geburtsstunde einer Institution. Mehr sage ich erstmal noch nicht.
Na, wir sind sehr gespannt darauf, wobei ich weiß es ja schon. Naja, wir sagen jetzt erstmal ordentlich guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir auch heute wieder eine Menge vorbereitet. Dazu haben wir unseren Partner, den Sportinformationsdienst, natürlich auch im Boot, den SID. Also, lasst euch überraschen, es ist eine Menge drin. Andreas Wurm ist auch drin.
Ja, Malte Asmus auch. Ihr seid auch mit dabei. Also alle, die wichtig sind, sind an Bord. Und an Bord, beziehungsweise leistungstechnisch wieder an Bord, haben wir gestern drüber gesprochen, ist ja auch Angie Kerber. So kurz vor den US Open läuft es bei der ja wieder rund. 14 Siege, nur 2 Niederlagen aus den letzten 16 Matches. Beste Weltranglistenplatzierung seit 18 Monaten. Trifft sich doch ganz gut mit dem kommenden Grand-Slam-Turnier. Aber nicht nur Angie Kerber ist gut drauf, Alexander Zverev auch. Für den gilt ja eigentlich Ähnliches.
Ja, der ist sogar noch besser drauf. Gold in Tokio bei Olympia. Jetzt der Erfolg in Cincinnati. Sein 5. Titel bei einem Turnier der Masters-Serie. Das hat nur Boris Becker als Deutscher in dieser Turnierkategorie jemals geschafft. Der erste Deutsche seit Becker 1985, der Cincinnati gewonnen hat. Also jetzt fehlt eigentlich nur noch zu seinem großen Glück, muss man sagen, in diesem Jahr ein Grand-Slam-Titel.
Ja, es wäre, war ja schon mal richtig dran vor einem Jahr, als er New York gegen Dominic Thiem dann unterlegt war, aber jetzt sind die Vorzeichen ganz anders, viel besser.
Ja, weil er auf Top-Niveau spielt, muss man sagen. Die Rückhand ist präzise, findet ihr Ziel. Der Aufschlag hat endlich ordentlich Wumms. Das hatte er schon immer, aber jetzt hat er auch Präzision und vor allem auch platziert kommt er eben einfach übers Netz. Aber es gibt noch weitere Qualitäten, die ihm vorher so ein bisschen abgegangen sind, muss man sagen.
Qualitäten, die ganz wichtig sind für Grand-Slam-Sieger, also Ausstrahlung auf der einen Seite und Mentalität. Der tritt mich nach Siegen und Erfolgen jetzt wirklich richtig, richtig selbstsicher auf. Er weiß jetzt, dass er große Titel gewinnen kann. Olympia ist ja ein großer Titel und dass er dafür auch die ganz großen Namen schlagen kann, hat er ja bewiesen mit Novak Djokovic. Der muss sich nicht verstecken und das weiß er jetzt auch.
Ja, eben seit 1996, als Boris Becker in Australien zuletzt gewonnen hatte, wartet Tennis-Deutschland auf den nächsten Grand-Slam-Champ. Könnte es 2022 in New York endlich soweit sein? Also ich würde sagen, es könnte meiner Ansicht nach auch dieses Jahr schon passieren.
Ich meinte auch, dass es dieses Jahr durchaus sein könnte, aber puh, ja, schwer zu sagen. Nächstes Jahr, dieses Jahr, Top-Favorit ist wahrscheinlich jetzt in diesem Jahr immer noch Novak Djokovic. Er wird sicherlich alles dran setzen, zumindest den Jahres-Grand Slam zu gewinnen, aber Zverev, würde ich auch mal sagen, so Stand jetzt, hat er gute Chancen, hat das Momentum, Mindset stimmt und er hat auch die richtigen Klamotten dabei.
Ja, möchte man kaum glauben, er wird offensichtlich abergläubisch, er hat Glücksbringer. Ja, er ist nämlich in Cincinnati immer wieder mit seinen Olympia-Shirts zu den Pressekonferenzen gegangen. Also die haben bisher ja ihren Zweck super erfüllt, kann er gerne für New York, für die US Open jetzt genauso weitermachen.
Kann er jetzt noch eine Woche tragen, meinst du? Ich weiß ja nicht, wie das mit den Glücksshirts ist. Wäscht er die zwischendurch oder macht er das wie Udo Lattek damals mit diesem blauen Pulli?
Das finde ich ja ganz, wenn ich kurz aus dem Nebenkästchen plaudern darf, durch beim Davis Cup etc. bei Turnieren habe ich das mitbekommen, wie das mit diesen Wäschen funktioniert. Mhm. Ich meine, die haben wirklich nur ein begrenztes Kontingent an Wäsche dabei, aber es wird nach jeder Trainingseinheit, wird der Veranstalter hat dann praktisch extra Wäsche abgestellte, die in den Müllbeutel mit der kompletten Wäsche wieder einsammeln. Über Nacht quasi, wenn die fertig mit dem Training oder mit dem Match waschen, damit am nächsten Morgen wieder das komplette Repertoire an Klamotten über ist. Das muss funktionieren, dafür wird richtig Geld ausgegeben, dafür wird an jedem Ort eine Wäscherei gesucht, mit der man sozusagen kooperiert, das schafft noch nicht mal das Hotel. Also das ist auch ein logistischer Aufwand, Ich wette, die Dinger sind gewaschen und die stinken nicht mehr nach Tokio. Ich würde es jedem gönnen, der mit ihm zu tun hat.
Dann ist hoffentlich das Glück nicht rausgewaschen. Wir sind gespannt. Mehr zum Tennis, zu Zverev, zum Schlusssport vor den US Open hört ihr natürlich bei Chip and Charge auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr eine Meinung zu Zverevs Grand Slam Chancen abgeben wollt, dann schickt uns gerne noch eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028.
Stand jetzt aktuell.
Zverevs Sieg in New York wäre sicherlich keine große Überraschung. Eine noch geringere Überraschung war, dass Joshua Kimmich beim FC Bayern seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat. Aber ein gutes Gefühl dürfte es den Bayern dann wohl doch gegeben haben, als dann die Tinte, also die Unterschrift, endlich trocken war.
Ja, denn Kimmich ist nun mal einer der wichtigsten Korsettstangen des Erfolges des FC Bayern in den letzten Jahren gewesen, muss man sagen. Und einer, der das Mir san Mir so richtig verinnerlicht hat, seit er 2015 aus Leipzig nach München gekommen ist. Er ist da, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Und das auch schon seit einigen Jahren. Und das erst mit 26 Jahren. Also der Mann verinnerlicht ganz viel, was ein wirklich großer Spieler braucht.
Nur einer hatte das nicht so richtig erkannt in den letzten Jahren, Carlo Ancelotti. Der konnte mit Kimmich ja nicht allzu viel anfangen, aber der war ja auch nur wirklich sehr, sehr kurz Bayern-Trainer. Aber Bayern-Trainer, da hat Kimmich in der Zeit, wo er da ist, seit 15 ja schon einige durch. Es waren schon einige, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Und der neue, der aktuelle Julian Nagelsmann, der ist ja jetzt mit einem 5-Jahres-Vertrag ausgerüstet worden und das spricht jetzt endlich mal für Kontinuität. Hofft sich zumindest auch Joshua Kimmich davon, dass es jetzt endlich mal eine längerfristige Zusammenarbeit wird.
Ja, richtig. Aus gutem Grund. Das war auch einer der Gründe für den neuen Vertrag, den übrigens Kimmich selbst ausgehandelt hat. Also ohne einen Berater. Und was gab es noch für Gründe, außer eben, dass Nagelsmann jetzt auch 5 Jahre bleibt?
Natürlich ist das Finanzielle auch ein Faktor. Aber ja, also es ist ein wichtiger Faktor. Noch wichtiger waren für mich persönlich all die anderen Faktoren mit der Stadt, mit dem Potenzial, mit dem Trainer, mit dem Verein und alles in Summe. Ich glaube, so ein Gesamtpaket gibt es nicht oft in Europa und deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier auch langfristig zu verlängern.
Jo, soll ja auch ein 8-stelliges Jahresgehalt mit einer 2 vorne sein. Aber wenn kein Berater dabei ist, kann es natürlich auch ein bisschen mehr kassieren. Denn spart Bayern ja auch diese horrenden Provisionen. Das ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Ne? Da kannst du besser verhandeln. Aber was er eben gesagt hat, besseres Paket gibt es in ganz Europa nicht. Das haben die Bosse natürlich gerne gehört. Und dass er den jetzt eben auch noch selbst ausgehandelt hat, das hat dann auch Salihamidžić und Kahn auch ganz gut gefallen. Das hat ihn dann auch so ein bisschen imponiert. Wie hat Kimmich denn verhandelt, Oliver Kahn?
Ja, was seine Verhandlungsqualitäten anbelangt, da ist es ähnlich auch wie mit seiner Qualität als Spieler. Er war sehr konsequent, er hat genau gewusst, was er will.
Wenn der Clubchef das Verhandlungsgeschick des Spielers lobt, wäre vielleicht doch noch was mehr drin gewesen?
Ja, also das könnte ich mir fast schon vorstellen, klar. Also das ist ja immer so, wenn beide am Endeffekt lächeln, das darf eigentlich nicht sein. Ja, einer muss irgendwie ein schmerzverzerrtes Gesicht haben. Und das soll aus Sicht des Spielers auf jeden Fall der Verein sein.
Ja, aber da ging es Kimmich ja nicht drum, von daher alles gut.
Nee, aber worum ging es dem FC Bayern? Also was verspricht man sich von den nächsten Jahren mit Joshua Kimmich? Fragen wir Hasan Salihamidžić.
Wir hoffen natürlich, dass das seine besten Jahre oder auch unsere besten Jahre werden und die wollen wir zusammen angehen.
Kimmich hofft natürlich auch, dass sein Kumpel Leon Goretzka das dann vielleicht mit angeht, seinem Beispiel folgt, vielleicht ebenfalls noch verlängert.
Leon ist für uns natürlich als Mannschaft, für mich natürlich auch persönlich als Freund sehr, sehr wichtig und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass er nachzieht und auch noch länger hier mit mir zusammen beim FC Bayern spielen wird.
Ja, und selbstverständlich wollen die gemeinsam weitere Erfolge feiern. Ich meine, guck dir mal die Bilanz von dem Joshua Kimmich an. Seit 2015, ich habe es gesagt, ist er da. 6-mal deutscher Meister, 3-mal Pokal, 1-mal Champions League. Und jetzt habe ich noch nicht die Supercups und der europäischen Supercup und also das alles noch mitgezählt. Also Wahnsinn, die Story ist noch nicht zu Ende geschrieben. Das dürfte klar sein. Das Potenzial ist da. Davon ist Kimmich, wie gehört, vollends überzeugt. Ich denke, da gibt es auch wenig dagegen zu stellen in der Mannschaft. Aber auch bei sich selbst ist diese Leistungsbereitschaft eigentlich da. Der Spieler, der anfangs zu Bayern kam, um so mitzuschwimmen und dabei Erfolge zu feiern, den gibt's nicht mehr. Da ist sein Mindset, wie man sagt, dann schon ein bisschen ein anderes.
Absolut. Und er würde gerne noch ein paar weitere Freunde begrüßen. Nicht nur Goretzka länger, sondern noch ein paar neue kennenlernen. Vielleicht so einen Herrn Sabitzer oder so. Mal gucken. Wenn das Budget das hergeben sollte und auch der Transfermarkt, da würde sich Kimmich bestimmt sehr, sehr freuen, wenn da noch der eine oder andere kommt, den er mit seinem Ehrgeiz ein bisschen nerven kann, aber den er sicherlich auch anstecken will damit.
Top und Flop.
Top des Tages ist, im Notfall immer noch ein Ass aus dem Ärmel zaubern zu können. Wie die Rhein-Neckar-Löwen nach dem erneuten langfristigen Ausfall von Mikael Abelgren. Wir haben darüber berichtet. Sie greifen bis Jahresende erstmals wieder auf Nicolas Katsigianis zurück, der bereits in der letzten Saison erfolgreich die Vertretung übernommen hatte. Er bildet mit Andreas Palika sowie David Spätz das Trio zwischen den Pfosten. Also da haben sie gebührenden Ersatz gefunden und das ist unser Top.
Und Flop des Tages ist, wenn es nach einer Trennung über den Ex-Partner einfach nichts Nettes mehr zu sagen gibt und wenn das dann gleich mehrere Ex-Partner tun, nichts Nettes sagen, dann hat das wahrscheinlich auch irgendwo einen triftigen Grund. Da ist ja wohl irgendwo ein Kern getroffen worden, wie aktuell Manuel Gräfe und Bibi Steinhaus nach ihren Abgängen beim DFB. Gräfe motzt ja schon seit ein paar Monaten immer wieder rum und Steinhaus hat jetzt auch nachgelegt, viel Kritik in ihre Worte gelegt, der Fußball könne so viel mehr, hat sie dem SED gesagt, der DFB nütze aber seine gesellschaftliche Rolle einfach nicht ausreichend, weil er die Gesellschaft gar nicht mehr abbilde. Also wir haben oft hier auch über den DFB gesprochen, es muss sich wirklich etwas tun.
Stand jetzt aktuell.
Heute Mittag werden die Paralympics in Tokio feierlich eröffnet.
Ja, die Frage nach den deutschen Fahnenträgern, die wurde ja gestern bereits beantwortet. Rollstuhl-Basketballerin Mareike Miller, gleichzeitig ja auch gesamtaktiven Sprecherin und Radsportler Michael Teuber, die werden also die Fahne ins Stadion tragen.
Na, und dann wird bis zum 5. September um Medaillen gekämpft. Bringt uns zur großen Frage, wer wird die erste deutsche Medaille gewinnen können? Wem wird diese besondere Ehre vorbehalten sein? Da können wir Stand jetzt selbstverständlich nur spekulieren, aber lass uns das wenigstens mal tun.
Ja, Chancen stehen ja gut, dass diese Medaillen vielleicht auf der Radbahn oder im Fechten geholt werden. Bei den Bahnradfahrerinnen, da fällt am Mittwochmorgen die Entscheidung in der Verfolgung mit Denise Schindler. Die hatte in Rio ja schon mal Silber und Bronze gewonnen. Also Gold würde ja eigentlich noch fehlen.
Ja, und eigentlich muss man sagen, gehört sie zu den Mitfavoritinnen. Aber das betrübt ein bisschen. Sie plagt sich mit einer Entzündung am Stumpf in der Prothese herum. Das sei auch mental sehr herausfordernd, hat sie im Vorfeld ja auch schon mal gesagt.
Ja, von daher stehen die Chancen dann vielleicht für die Rollstuhlfechter dann doch besser. Da hätte Moritz Schmidt als EM-Sechster mit dem Säbel oder vielleicht Silvi Tauber zumindest Außenseiterchancen an Tag 1.
Naja, und sollte es am Tag 1 nicht klappen, dann vielleicht bei Michael Teuber an Tag 2, dann startet der Fahnenträger in der Bahnverfolgung. 5-mal hat er schon Gold gewonnen und ja, auch mit 53 Jahren, die er mittlerweile auch schon auf dem Buckel hat, ist er immer noch Mitfavorit.
Hat einen enormen Willen, aber seine eigentliche Stärke, obwohl er Gold 2004 ja auf der Bahn geholt hat, ist eher das Straßenrennen. Also mal gucken, wie er sich dann in der Halle auf der Bahn schlägt. Also so ganz sicher ist es dann auch noch nicht, dass er da tatsächlich eine Medaille holt. Wobei, was ist schon sicher? Wir haben es ja bei Olympia auch gesehen. Reihenweise Favoriten, die gestrauchelt sind und am Ende haben dann doch Außenseiter gejubelt. Also alles möglich.
Ja, und vielleicht ist es dann am Ende ja wieder so wie in Rio, dass Carmen und Ramona Brussig im Judo wieder für Erfolge sorgen müssen. 2016 hat erst Carmen Silber die erste Medaille, kurz darauf Ramona ebenfalls Silber, dann gleich nochmal eine nachgelegt.
Ja, die Brussig-Schwestern, die treten dann erst am Freitag auf die Matte, da müssten wir uns also noch ein bisschen gedulden, wenn die tatsächlich die Ersten sein sollen. Wir drücken mal die Daumen, dass es etwas früher der Fall sein wird. Und wir haben natürlich für euch hier auf Stand jetzt die Paralympics selbstverständlich ganz genau im Auge.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 24. August 1963, da wurde das erste Kapitel einer bis heute währenden Erfolgsgeschichte geschrieben. Der allererste Spieltag der Fußball-Bundesliga stand an.
Ja, auch wenn damals ja nur mit 16 Teams gekickt wurde, lockte schon satte 327.000 Fans in die Stadien.
Ja, in 8 Spielen, das ist doch schon mal recht ordentlich gewesen.
Ordentlich,
ne?
Ja.
Und die Fans in Bremen, die mussten nicht mal eine Minute warten, da hatten sie schon das erste Tor zu sehen bekommen. Dortmunds Timo Konietzka hatte es bei der 2:3 Niederlage der Borussia gegen Werder geschossen.
Ja, und man muss eigentlich hoffen, dass sie ganz genau hingeguckt haben, denn weder die Fotografen am Spielfeldrand noch irgendwelche TV-Kameras haben diesen Treffer für die Nachwelt einfangen können. Es gibt tatsächlich keine Bilddokumente dieses legendären des ersten Bundesliga-Treffers.
Das ist heute eigentlich völlig unvorstellbar, dass es sowas gibt, einen Moment, der nicht auf Video oder irgendwo bei YouTube rumgeistert, aber von dem Tor findest du gar nichts, nicht mal ein Standbild. Aber unvorstellbar auch, dass damals Bayern München ja gar nicht mitgemischt hat. Die stiegen erst 2 Jahre später auf. Dafür war aber zum Beispiel Uwe Seeler mit dem HSV aktiv.
Und Uwe schoss allerdings am ersten Spieltag kein Tor, dafür aber 30 im weiteren Saisonverlauf, wurde auch erster Torschützenkönig und Meister am Ende der Saison wurde, man mag es kaum glauben, der erste FC Köln.
Es waren ganz, ganz andere Zeiten damals.
Stand jetzt aktuell.
3 Spiele, 2 gewonnen, 1 verloren. Das ist die EM-Vorrundenbilanz der deutschen Volleyballerinnen. Stand jetzt, damit stehen die DVV-Damen ja eigentlich so gut wie sicher im Achtelfinale.
Ja, das kann sich jetzt schon mal sehen lassen, muss man sagen. Ne? Auch wenn noch 2 Spiele ausstehen, heute geht es zunächst gegen Griechenland und dann am Mittwoch zum Abschluss der Vorrunde gegen Spanien. Aber sieht schon so aus, sieht immer besser aus, muss man sagen. Also das wird von Mal zu Mal besser, was die deutschen Frauen da machen. Die kommen von Spiel zu Spiel einfach besser ins Rollen.
Ja, das kann man unterstreichen, zumindest wenn man auf die Endresultate guckt. Also es ging ja los mit der Niederlage gegen Polen, dann gab es die Siege gegen Tschechien und Bulgarien und das Spiel gegen Bulgarien, das war das knappste insgesamt der 3 Spiele, aber eben auch das Beste aus deutscher Sicht, obwohl auch das geprägt war von Aufs und Abs. Es gab immer wieder Schwächephasen im Spiel, wo sich das Team dann doch nochmal wieder zurückkämpfen musste.
Rhythmus und Konstanz, das fehlt dem Team noch. Daran hat Bundestrainer Felix Koslowski gestern am Ruhetag hingewiesen und natürlich mit dem Team dann auch dran gearbeitet. Und da gab es viele positive Punkte, an die er anknüpfen konnte.
Zum Beispiel die Angriffsquote von Luisa Lippmann, die konnte sich im Laufe des Turniers auch immer weiter verbessern. Die ist ja so ein bisschen über 40%. Und das hängt auch damit zusammen, dass sie und die Zuspielerin Denise Imudo, immerhin eine EM-Debütantin, langsam immer besser zusammen dann auch harmonieren.
Ja, und jetzt können sie sich dann in den ausstehenden beiden letzten Spielen gegen Griechenland und Spanien dann noch mehr Selbstvertrauen holen. Also das hat auf dem Papier, muss man sagen, sind das die beiden leichtesten Gegner dieser Gruppe.
Ja, trotzdem soll man natürlich nicht unterschätzen. Man weiß ja, auch die sind durchaus gefährlich. 3 Euro ins Phrasenschwein. Also das Achtelfinale ist zwar eigentlich schon fast sicher, aber auch diese 2 Siege, wenn sie denn eingeholt werden sollten, die würden natürlich erstmal verhindern, dass man im Achtelfinale dann gleich auf Hammergegner wie die Niederländerinnen oder die Türken träfe, denn das wären wohl schon richtige Stolpersteine.
Ja, und könnte das Minimalziel Viertelfinale dann natürlich auch gefährden. Von daher das beste Motto Schritt für Schritt gehen und voller Konzentration eben auf die nächsten Gegnerinnen warten, gucken, gewinnen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, und Volleyball eben heute eins der Highlights des Tages, auch in der SED Tagesvorschau, genauso wie die Paralympics. Die werden dann natürlich auch nochmal ganz genau ausgewiesen. Heute dann mit der Eröffnungsfeier. Das sind die Schwerpunkte am heutigen Tag. Gucken wir noch kurz auf die Zeiten. Eröffnungsfeier 13 Uhr, Volleyball 16.30 Uhr. Also das geht quasi nahtlos.
Ansonsten gibt es noch die dritte Liga, die spielt. Champions League Quali. Da stehen die Playoff-Rückspiele an. Unter anderem das Duell zwischen PSV Eindhoven und Benfica Lissabon. Das Hinspiel hatte Benfica mit 2:1 gewonnen.
Bei der Vuelta steht die 10. Etappe auf dem Programm. 189 Kilometer ist sie lang und komplett flach, ja, aber bis zum Ende. Dann kommt nämlich die letzte Phase des Rennens. Da geht's hoch auf eine Erhebung der 2. Kategorie und dann gibt's einen Zielschuss quasi ins Ziel nach Rincon de la Victoria. Und da geht's ja auch um den Victoria.
Und dann gibt's natürlich auch noch Tennis. Da geht's dann im Ende auch um Victoria.
Immer.
Die Herren spielen in Winston-Salem, die Damen in Cleveland und in Chicago. Und das Ziel für die meisten ist da natürlich auch klar. einspielen für die US Open in New York.
So sieht's aus und wir spielen uns im Laufe des Tages dann auch ein, nicht für die US Open, sondern für morgen früh. Da müssen wir ja dann für euch wieder in die Bütt euch ein bisschen was hier bieten und dazu hören wir dann sicherlich auch mal bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland rein, halten uns da auf dem Laufenden. Da gibt's ja alle 15 Minuten frische News und die hören wir uns an, Sportradio Deutschland. Hört ihr dann auch gerne mal rein. Das solltet ihr auf jeden Fall machen. Webstream gibt es auf sportradio-deutschland.de oder ihr habt vielleicht auch ein DAB Plus Empfangsgerät, dann könnt ihr das da auch ganz bequem hören.
Und wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren rund um die Uhr, egal mit welchem Endgerät, egal auf welcher Plattform, uns kriegt ihr wirklich überall. Klickt euch gerne mal durch unser Angebot. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Malte, was ich jetzt vergessen habe, ja. Ich wollte ja noch bei der Tagesvorschau auch sagen, heute gibt es noch zwei sportliche Wettkämpfe in Hamburg, die man unbedingt noch dokumentieren muss. Meine Tochter hat Geburtstag, Eierlaufen und Sackhüpfen. Das sind zwei ganz große, noch nicht olympische, aber vielleicht bald olympische Wettbewerbe.
Warum nicht?
Also, wenn man vorbeigucken will.
Erstmal natürlich herzliche Gratulation und dann viel Spaß beim Sackhüpfen und vielleicht ja gibt es da ja ein olympisches Talent. Vielleicht kannst du das entdecken und dann am Ende groß rausbringen. Manager einer Sackhüpf-Olympiasiegerin.
Ja, genau. Das wäre doch was. Genau, ich bin der Willi Weber des Sackhüpfens.
Herrlich. Ja, aber nicht das ganze Geld jetzt schon verplanen, was du damit einnimmst, ne?
Ja, genau, da bin ich groß.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.